Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Kein Asyl in der Schweiz für Guantanamo-Häftlinge. Amnesty International vermutet politische Gründe hinter dem Entscheid des Bundesamts für Migration. Milde Urteile in Genua nach dem krassen Fall von Polizeigewalt am Rand des G8-Gipfels von 2001 hat es jetzt mehrheitlich Freisprüche gegeben. Und die Wogen glätten in Nizza. Am Gipfeltreffen wollen Russland und die EU sich wieder näher kommen, im beiderseitigen Interesse. Ihnen wünsche ich einen guten Morgen. Nach jahrelanger Gefangenschaft könnten einige der Insassen in Guantanamo auf Kuba das Lager eigentlich verlassen. Die USA sehen in den Häftlingen mittlerweile kein Sicherheitsrisiko mehr. In ihre Heimatländer können die Gefangenen aber nicht zurückkehren, weil ihnen dort Gefängnis oder Folter droht. Drei Guantanamo-Gefangene haben deshalb in der Schweiz Asyl beantragt. Sie stammen aus Libyen, Algerien und China. Der Bund hat ihre Gesuche nun abgewiesen. Peter Maurer.
Beim Bundesamt für Migration gibt man sich zugeknöpft und will die Ablehnung der Guantanamo-Asylgesuche weder bestätigen noch dementieren. Sprecher Roman Cantieni sagt nur so viel.
Die Entscheide wurden gefällt und den Parteien eröffnet. Weitere Angaben können wir eben aus persönlichkeitsrechtlichen Gründen nicht geben.
Daniel Graf von Amnesty International jedoch kennt die Entscheidung und stellt fest,
dass das Bundesamt für Migration in allen drei Fällen anerkennt, dass es eine Gefährdung für diese drei Personen gibt und dass sie nicht in ihre Länder zurückkehren können, kurz, dass es den Schutz eines Drittlandes braucht.
Trotzdem hätten offenbar jetzt politische Gründe zu einem Nein geführt. Im abschlägigen Entscheid werde nämlich erwähnt,
dass die Häftlinge nicht auf den Schutz der Schweiz angewiesen seien. Die USA hätten, so kann man aus dem Bericht lesen, das Problem selbst zu lösen.
Klar ist, und das weiß auch Amnesty-Sprecher Graf, eine Aufnahme von freigelassenen Guantanamo-Häftlingen wäre politisch brisant.
Weil diesen Menschen über diese 7 Jahre ein Stempel aufgedrückt wurde als angebliche Terroristen und darum befürchten viele Länder, dass sie damit ein Sicherheitsproblem haben.
Derzeit werde eine Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht geprüft, erklärt Daniel Graf, und es brauche jetzt eine politische Diskussion.
Die Schweiz und andere europäische Länder müssen prüfen, ob sie nicht eine humanitäre Aufnahme der Gefangenen ermöglichen.
Die USA haben rund 50 Staaten angefragt, ob sie freigelassene Guantanamo-Häftlinge aufnehmen würden.
Und nun zu weiteren Themen aus der Schweiz dieses Morgens. Die Meldungen mit Kurt Grünenfelder.
Der ehemalige Zürcher SVP-Politiker Jürg Leuthold hat zu Unrecht Invalidengelder bezogen. Er sei immer arbeitsfähig gewesen. Dies hat das Bundesgericht entschieden. Leuthold habe sich aber der Invalidenversicherung gegenüber stets korrekt verhalten. Deshalb müsse er der Invalidenversicherung des Kantons Zürich keine Renten zurückzahlen. Anders urteilte das Gericht bei den IV-Renten, die Leuthold von seiner Pensionskasse erhalten hatte. Diese muss er zurückerstatten. Mit dem Urteil ist Leuthold vom Vorwurf entlastet, er sei ein IV-Betrüger. Er war Mitte Februar wegen der Betrugsvorwürfe zuerst aus dem Kantonsrat und später aus der SVP ausgetreten. Das Genfer Ausschaffungsgefängnis Framboise soll sofort geschlossen werden. Dies verlangt eine Kommission des Genfer Parlaments. Im Gefängnis sitzen rund 20 Personen in Ausschaffungshaft. Die Kommissionsmitglieder hatten nach ihren Angaben schlimme Zustände angetroffen. So sei das Gefängnispersonal überlastet und müsse bis zu 70 Stunden pro Woche arbeiten. Zudem würden die Insassen ungenügend medizinisch versorgt. Im Beamtenlohnstreit kommt die Waadtländer Regierung den Kantonsangestellten entgegen und verhandelt wieder. Am nächsten Donnerstag soll ein Treffen stattfinden. Die Gewerkschaften verzichten deshalb auf angekündigte weitere Streiks.
Vor gut 7 Jahren sind italienische Polizisten am Rand des G8-Gipfels in Genua äußerst brutal gegen Globalisierungsgegner vorgegangen, die in einer Schule untergebracht waren. Mehr als die Hälfte der an diesem Übergriff beteiligten Polizisten sind jetzt freigesprochen worden. 13 Polizisten sind zu Haftstrafen von 1 Monat bis 4 Jahre verurteilt worden, wegen Körperverletzung und Amtsmissbrauchs. Das Urteil erregt Aufsehen. Rolf Pellegrini.
Insgesamt 110 Jahre Haft hatte die Anklage gegen die 29 Angeklagten gefordert. Doch im Urteil wurden zusammengenommen nur 35 Jahre Haft ausgesprochen, gegen 13 Angeklagte. Alle normale Polizisten, keine großen Tiere unter ihnen. Schande, Schande, riefen einige Zuschauer im Gerichtssaal empört. Allen fällt auf, dass die damaligen Spitzen der Polizei, die Bosse, die für die Sicherheitseinsätze anlässlich des G8-Gipfels verantwortlich waren, ausnahmslos ohne Verurteilung wegkamen. Sie waren für die Richter Nichtwissende, Nicht-Eingeweihte. Die Anklagepunkte waren gravierend: brutale Angriffe auf Schlafende, Faust- und Knüppelschläge, Tritte gegen Wehrlose, Unbewaffnete. Die Operation auf die Globalisierungsgegner, die in der Schule Diaz übernachteten, war eine blutige Strafexpedition gewesen. Bis heute hat man nicht begriffen, wer sie anordnete und wieso die Polizisten nachts in die Schule einfielen, dort auch noch ein paar Molotow-Cocktails und Schlaginstrumente platzierten, um ihre Razzia rechtfertigen zu können und dann ausgerechnet an diesen friedfertigen Globalisierungsgegnern ihre Rache und Wut ausließen. Dutzende von ihnen wurden von der Polizei verletzt, manche schwer. Die Regierungsparteien meinen, das Urteil beweise, dass der Rechtsstaat immer funktioniert habe. Die Regierungsparteien sind dieselben, die schon 2001 während des G8-Gipfels unter Berlusconi an der Macht waren. Die Kritiker freilich empfinden das Urteil von gestern Abend als schieren Hohn auf die Rechtsstaatlichkeit.
Es ist 7.06 Uhr, das ist heute Morgen. Zwischen Russland und der Europäischen Union ist die Stimmung derzeit kühl. In Nizza will man sich deshalb heute an einem Gipfeltreffen wieder näher kommen. Nach der Funkstille seit dem Krieg in Georgien sollen die Gräben zwischen Brüssel und Moskau wieder zugeschüttet werden, vor allem auch, um gemeinsam die Finanzkrise anzugehen. Und dann ist da auch noch das heiße Thema Raketenabwehr. Thomas Oberer berichtet.
Die zahlreichen Krisen der vergangenen Monate hätten gezeigt, wie notwendig der Dialog sei, betonte gestern EU-Kommissionspräsident Barroso. Am Gipfeltreffen in Nizza soll deshalb ein Termin für die Wiederaufnahme der Gespräche über ein Partnerschaftsabkommen vereinbart werden. Diese Gespräche waren nach dem russischen Einmarsch in Georgien von der EU aus Protest unterbrochen worden. In der Zwischenzeit hat Russland seine Truppen, wie von der EU gefordert, aus dem georgischen Kernland abgezogen. Auch wenn vor allem in den osteuropäischen Ländern immer noch große Skepsis besteht, soll wenigstens wieder miteinander geredet werden. Denn beiden Seiten ist klar, die gegenseitigen Interessen, zum Beispiel bei den Energielieferungen, sind sehr groß. Einfach wird der Gipfel trotzdem nicht. Die Drohung Russlands als Antwort auf den US-Raketenabwehrschild in Osteuropa, eigene Raketen bei Kaliningrad aufzustellen, hat in Brüssel neue Verunsicherung ausgelöst. Doch die aktuelle Finanzkrise hat der Dialogbereitschaft beider Seiten neuen Auftrieb gegeben. Die Probleme hätten einmal mehr gezeigt, wie sehr die russische Wirtschaft und die der EU voneinander abhängig seien, erklärte EU-Kommissionspräsident Barroso. Chaotische Zustände an der Moskauer Börse und die sinkenden Öl- und Gaspreise haben dies auch Russland klargemacht. Und so scheint Präsident Medvedev entschlossen, auf dem Weltfinanztreffen vom Wochenende in Washington mit der EU an einem Strang zu ziehen, wenn es um Auswege aus der Krise geht. Das heutige Gipfeltreffen dient also der Entspannung. Doch die EU hat schon klargemacht, unter den Teppich kehren könne man die Probleme nicht. Der Zug werde nach dem Georgienkrieg wieder aufs Gleis gesetzt, aber er fahre weiterhin unter strengster Beobachtung.
Thematisch bleiben wir im Ausland. In Italien darf eine Frau, die seit 16 Jahren im Koma liegt, sterben, Kurt Grünenfelder.
Das Kassationsgericht hat als letzte Instanz Sterbehilfemaßnahmen erlaubt. Der sogenannte Fall Eluana erregte in ganz Italien großes Aufsehen. Ihr Vater hatte jahrelang vergeblich darum gekämpft, dass sie nicht mehr künstlich ernährt wird. Die heute 35-Jährige fiel vor 16 Jahren nach einem Autounfall ins Koma. In Italien ist auch die passive Sterbehilfe verboten. Die österreichische Fluggesellschaft Austrian Airlines AUA soll nach dem Willen der Regierung in Wien an die deutsche Lufthansa verkauft werden. Mit den beiden anderen Interessenten der Air France KLM und einer russischen Gesellschaft werde nicht mehr verhandelt, erklärte die zuständige staatliche österreichische Industriegesellschaft. Es geht um den Verkauf von 42% der AUA-Aktien, die dem Staat gehören.
7.09 Uhr. Im Departement für Auswärtige Angelegenheiten, dem EDA, ist man besorgt wegen der fortgesetzten Zerstörung von Palästinenserhäusern in Ostjerusalem und in der Nähe von Ramallah im Westjordanland. Das EDA sieht in den Häuserabrissen eine Verletzung des humanitären Völkerrechts und hat deswegen beim israelischen Außenministerium diplomatisch interveniert. Robert Stähli.
Laut UNO-Berichten hat Israel in den letzten Jahren allein in Ostjerusalem über 600 palästinensische Häuser abreißen lassen, mit der Begründung, diese Bauten seien ohne Bewilligung erstellt worden. Für Palästinenser wird es allerdings immer schwieriger, solche Bewilligungen zu erhalten, was auch israelische Menschenrechtsgruppen als Teil einer gezielten Vertreibungspolitik ansehen. Diese fortgesetzte Häuserzerstörung hat jetzt auch das EDA auf den Plan gerufen. In einem sehr deutlichen Kommuniqué erinnert es daran, dass Ostjerusalem Bestandteil des besetzten palästinensischen Gebietes sei. Das humanitäre Völkerrecht verbiete es einer Besatzungsmacht, Güter eines besetzten Gebietes zu zerstören. Die Schweiz als Depositarstaat der Genfer Konventionen hat deshalb gestern beim israelischen Außenministerium interveniert und die Respektierung des humanitären Völkerrechts angemahnt. Jerusalem hat auf die Demarche aus Bern, die sich an eine gleiche Intervention der EU anschließt, bis jetzt nicht reagiert.
Und vor dem Blick an die Börse noch eine Meldung vom Eishockey.
In der Nationalliga A wurde ein Spiel ausgetragen. Genf Servette gewinnt gegen Ambri 6:3. Zur Börse. Nach 3 Verlusttagen haben die amerikanischen Börsen kräftige Gewinne verzeichnet. Der Dow Jones Index schloss am späten Abend mit plus 6,7% bei 8.835 Punkten. Auch die Börse von Tokio legte stark zu, wie die Börsendaten von Thomson Reuters zeigen. In Tokio steht der Nikkei-Index bei 8.427 Punkten, plus 2,3%. Der Dollar wird zu einem Franken 19,02 gehandelt, der Euro zu einem Franken 51,51 beziehungsweise zu einem Dollar 27,36.
Und so wird das Wetter heute Freitag. Im Norden hat es Hochnebel, im Verlauf des Tages ist zum Teil mit Aufhellungen zu rechnen. Auch im Süden und in den Alpen wird es immer freundlicher, im Westen ist es meist sonnig. Im Norden erreicht die Temperatur 8 Grad, im Süden wird es 13 Grad warm. Soweit das Neueste aus der Heute-Morgen-Redaktion. Veronika Meyer ist verantwortlich heute. Am Mikrofon Daniel Knoll.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.